Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 23. April. Die Chefermittlerin im größten Steuerskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte, die Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brohilker, hört nach Jahren der umfangreichen und vielfach erfolgreichen Ermittlungen auf. Sie hat um Entlassung aus ihrem Beamtenverhältnis gebeten, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Köln bestätigte. Zuvor hatte dies Brohilker in einem ausführlichen Interview mit dem WDR erklärt. Seit 2012 ermittelte Brohilker in der Sache Cum-Ex. Sie gewann zusammen mit ihrem Team Kronzeugen, die erstmals über die verborgenen Geschäfte auspackten. Brohilkers Anklage führte 2019 zum ersten Urteil im Steuerbetrugsskandal. Unter Brohilkers Führung wurden in Köln rund 120 Ermittlungsverfahren gegen 1700 Beschuldigte ermittelt. Durch den Cum-Ex-Betrug, der seine Hochphase von 2006 bis 2011 hatte, wurde der deutsche Staat schätzungsweise um einen zweistelligen Milliardenbetrag geprellt. Wie Brohilker sagte, sei sie immer mit Leib und Seele Staatsanwältin gewesen, gerade im Bereich von Wirtschaftskriminalität. Sie sei jedoch nicht zufrieden damit, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt werde. Da gehe es oft um Täter mit viel Geld und guten Kontakten, und die treffen auf eine schwach aufgestellte Justiz. Sie forderte mehr Personal in der Strafverfolgung sowie eine zentrale bundesweite Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, die auch Steuervergehen verfolge. Die Steuerdiebstähle seien längst nicht gestoppt. Es gäbe mittlerweile Cum-Ex-Nachfolgemodelle. Grund seien fehlende Kontrollen, was bei Banken und auf Aktienmärkten geschehe. Brohilker kritisierte auch Ungerechtigkeit im Strafverfolgungssystem. Beschuldigte könnten sich oft aus Verfahren einfach herauskaufen, indem beispielsweise Verfahren gegen eine Geldbuße eingestellt würden. Die Kleinen hänge man, die Großen lasse man laufen, so Brohilker. Knüppel zwischen die Beine hatte sie von Benjamin Limbach geworfen bekommen, dem grünen nordrhein-westfälischen Justizminister und Sohn der früheren Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes, Jutta Limbach, früher SPD. Limbach hatte am 27. September 2023 im Rechtsausschuss des Landtages in Düsseldorf eine Umstrukturierung der Staatsanwaltschaft Köln angekündigt. Derzeit hat Limbach die Pläne offiziell auf Eis gelegt. Brohilker wird nun Geschäftsführerin der Bürgerbewegung Finanzwende, eine NGO, die sich als grünes Gegengewicht zur Finanzlobby versteht. Die will eine sogenannte ökologische Finanzwende. So heißt es dort auf der Webseite, die Erde steuere auf eine Erwärmung von 3,2 Grad zu. So viel bieten übrigens nicht viele NGOs. Deshalb will die Finanzwende Finanzmärkten den Weg zur Klimaneutralität bereiten. Sogenannte klimaschädliche Subventionen sollten abgebaut und der CO2-Preis sollte hochgetrieben werden. Heute beginnt in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht die Verhandlung über die Reform der Wahlrechtsreform. Die wurde vor einem Jahr durchgesetzt. Doch jetzt liegen gleich mehrere Klagen vor, unter anderem von der bayerischen Staatsregierung und von 195 Mitgliedern der Unionsfraktion im Bundestag. Es kann dabei durchaus um die Existenz der CSU als Partei gehen. Deshalb kämpft sie so erbittert gegen die Wahlrechtsreform, die die Ampelkoalition vor einem Jahr durchgepaukt hat. Würde die CSU bundesweit auf umgerechnet unter 5% der Stimmen kommen, würde sie mit keinem einzigen Abgeordneten im Deutschen Bundestag mehr vertreten sein. Das wäre auch das Ende der Union im Bundestag. Dabei war die Idee der Wahlrechtsreform eigentlich, dass der Bundestag zu groß ist und sich ständig vergrößert. Es sollten eigentlich derzeit 598 Abgeordnete im Bundestag sitzen. Tatsächlich sind es weit über 700. Und es sollte die Drei-Mandats-Klausel abgeschafft werden, die derzeit der Partei Die Linken Plätze im Bundestag sichert. Ein Schuss, der für die CSU nach hinten losgehen kann. Wir hatten seinerzeit mit Staats- und Verfassungsrechtler Ulrich Vosgerau über die Wahlrechtsreform gesprochen.
Jede, wenn man das rechtsgeschichtlich studiert, jede Wahlrechtsreform in Deutschland ist ausgelöst worden von dem Wunsch, irgendeine Partei oder bestimmte Parteien zu bevorteilen oder benachteiligen. So ist zum Beispiel die heute so wichtige 5%-Klausel ursprünglich mal, man höre und staune, von der FDP durchgesetzt worden, die damit die anderen kleinen Parteien aus dem Bundestag vertreiben wollte. Solange es ein Dreiparteiensystem gab, hatte die FDP ja keine großen Probleme mit der 5%-Klausel. Heute ist das anders. Nun, aber jetzt zur Wahlrechtsreform. Da ist gewissermaßen etwas schiefgegangen, das kann man wirklich so sagen. Was in den Medien zu wenig vorkommt, ist der Umstand, dass dieses Modell nicht von der Ampelkoalition erfunden worden ist, sondern es handelt sich um ein Modell, das bereits im Oktober 2020, als das ganze Thema schon mal diskutiert worden ist, von der AfD-Fraktion vorgelegt worden ist im Deutschen Bundestag. Das ist damals in den Medien gar nicht registriert worden. Die AfD-Fraktion hatte damals maßgeblich auf Vorarbeiten eines sehr bekannten Verfassungsrechtlers, nämlich Hans Meyer von der Humboldt-Universität, zurückgegriffen. Jetzt hat aber die Ampelkoalition ein weiteres gemacht. Die hat den Hans-Meyer-Entwurf beziehungsweise den AfD-Entwurf vom Herbst 2020 in einem entscheidenden Punkt noch abgeändert und ergänzt. Sie hat nämlich dazu geschrieben, dass außerdem die Drei-Mandate-Klausel abgeschafft wird, die es bis heute gibt und die eben sagt, dass eine Partei entweder 5% der Zweitstimmen gewinnen muss im Bund, um eben aus den Landeslisten Abgeordnete in den Bundestag schicken zu können. Oder aber sie kann diese 5% auch ersetzen durch 3 Direktmandate, wie es derzeit die Linkspartei tut. Die Linkspartei hat eigentlich unter 5% der Stimmen. Aber da sie eben diese 3 Direktmandate hat, führt das dazu, dass sie nicht nur die 3 direkt gewählten Abgeordneten selber im Bundestag hat, die ja ohnehin gewählt sind und denen man das nicht wegnehmen könnte, sondern sie haben noch sehr viel mehr Abgeordnete, die sie eben nach Stimmergebnis aus den Landeslisten zugeteilt bekommt. Ganz einfach, weil die 3 Direktmandate die 5% auch ersetzen können. Man muss nach der neuen Regelung der Ampelkoalition 5% der Stimmen bundesweit haben, um überhaupt in den Bundestag einziehen zu können. So, und jetzt kommt der Pferdefuß. Das würde eben dazu führen, dass die CSU, wenn sie bei der nächsten Bundestagswahl unter 5% der Stimmen bundesweit bekommt, und derzeit hat sie 5,2%, das heißt, wenn sie noch ein bisschen verliert, dann hat sie weniger als 5% der Stimmen im Bund, mit keinem einzigen Abgeordneten im Deutschen Bundestag vertreten ist, obwohl sie in Bayern derzeit 45 Direktmandate gewonnen hat. Und das geht auch meines Erachtens selbstverständlich nicht. Also das ist ein Schritt zu weit. Das wäre natürlich undemokratisch. Das Interessante ist, dass diese Ergänzung in der Diskussion des Gesetzes, also der stand im Urentwurf noch gar nicht drin, der Ampelkoalition, und der ist in der Diskussion des Gesetzes in 3 Lesungen ergänzt worden, ausgerechnet auf Vorschlag der CDU, die diesen Effekt offenbar übersehen hat. Die CDU hat nachgedacht, wie kann sie den Linken schaden? Und ist darauf gekommen, wenn wir die 3 Mandate rausstreichen und nur die 5% stehen lassen, dann kommen die Linken nicht mehr in den Bundestag. Ist doch logisch. Sie hat dabei übersehen, dass nur nach dem gegenwärtigen Modell jeder direkt gewählte Abgeordnete sowieso im Bundestag ist, also auch die ganzen direkt gewählten CSU-Abgeordneten, dass aber nach dem neuen Modell niemand mehr nur aufgrund der Erststimme in den Bundestag kommt, sondern er kommt aufgrund der Erststimme in den Bundestag, wenn außerdem das Zweitstimmenergebnis dies rechtfertigt. Und die Kombination von diesen beiden Elementen, das hat man nicht bedacht, also jedenfalls die CDU hat es nicht bedacht, würde dazu führen, dass unter Umständen bei der nächsten Wahl die CSU den Deutschen Bundestag gar nicht mehr angehört und ihre über 40 wahrscheinlich Direktmandate dann einfach so in den Tisch fallen. Das kann selbstverständlich nicht sein. Das ist selbstverständlich verfassungswidrig.
Das Thema ist so heiß, dass gleich am Mittwoch weiterverhandelt werden soll. Der Verfassungsschutz in Brandenburg warnt vor radikalen islamistischen Influencern auf der Social-Media-Plattform TikTok. Zwar sei die Nutzung von sozialen Netzwerken durch Islamisten kein neues Phänomen, jedoch habe die App TikTok durch algorithmusgesteuerte neue Videovorschläge ein Suchtpotenzial und in der Folge zu einer enormen Dynamisierung geführt. In einer Vorabveröffentlichung weist der Brandenburger Verfassungsschutz auf die sogenannte TikTokisierung des Islamismus hin. TikTok gilt der Behörde als der Brandbeschleuniger für Radikalisierungsprozesse. Die Behörde weist auf eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung aus Solidarität mit Moslems in Gaza am 21. Oktober 2023 vor dem Brandenburger Tor in Berlin hin. Dazu hatten die Islamisten über soziale Netzwerke aufgerufen. Trotz eines behördlichen Verbotes wurde die Aktion durchgeführt. Dabei habe es sich um eine inszenierte symbolische Raumnahme durch Islamisten gehandelt. In sozialen Medien gingen diese Bilder viral. Solche Aktionen im Zusammenhang mit dem terroristischen Überfall der Hamas am 7. Oktober auf Israel wurden gezielt für soziale Medien inszeniert und verbreitet, um mediale Reichweite zu erzielen und Wirkkraft zu entfalten, heißt es in dem Bericht weiter. Von Anfang an instrumentalisierten Islamisten die Proteste für ihre Zwecke. Dafür verwendeten sie antisemitische Stereotype als zentrale Mobilisierungsmittel, auch um Brücken in nicht-extremistische Milieus zu schlagen. Soziale Medien fungierten hierbei als wichtiges Scharnier im Wechselspiel von analoger und virtueller Welt. Die immer noch weit verbreitete Wahrnehmung, TikTok sei eine Spaßplattform mit bunten, lustigen Inhalten, so heißt es in dem Vorabbericht weiter, sei mit Blick auf die sich immer weiter verbreitenden extremistischen Inhalte eine ernstzunehmende Gefahr für die Demokratie. Wenn es um Radikalisierung von Jugendlichen ging, stand die App in der Vergangenheit selten im Fokus der Prävention. Gleichzeitig seien die meisten Erwachsenen, Lehrkräfte und Eltern oft keine TikTok-Nutzer und mit den Inhalten dieser Social-Media-Plattform überhaupt nicht vertraut. Deshalb seien sie sich häufig nicht darüber im Klaren, dass Jugendliche und Kinder dort mit extremistischen Ansprachen in Berührung kommen. Der komplette brandenburgische Verfassungsschutzbericht 2023 wird am 29. April der Öffentlichkeit vorgestellt. Währenddessen hat die EU-Kommission ein Verfahren gegen TikTok eröffnet. Es soll geprüft werden, ob die App des chinesischen Konzerns, dem TikTok gehört, suchtgefährdend auf Kinder und Jugendliche wirke und damit gegen EU-Regeln verstoße. Eine Version der App enthalte ein Punktesystem, nach dem derjenige mit digitalen Münzen belohnt werde, der mehrere Stunden Videos schaue oder Freunde einlade. Der Leiter des israelischen Militärgeheimdienstes Khalifa tritt zurück und übernimmt die Verantwortung für die Fehler, die bei dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober im vergangenen Jahr geschehen sind. Der Geheimdienst sei unter seiner Leitung den Aufgaben nicht gerecht geworden, so schrieb Khalifa in seinem Rücktrittsgesuch. Er trage diesen schwarzen Tag seither mit sich, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Der Verteidigungsminister und der Generalstabschef nahmen das Rücktrittsgesuch an und dankten ihm für 38 Jahre Dienst in den Streitkräften. Khalifa war zu dem Zeitpunkt des Angriffs im Urlaub und soll die Informationen nicht ernst genommen haben, dass Terroristen über die Grenze eindringen. Bei dem Überfall wurden mehr als 1200 Menschen getötet, mehrere hundert als Geiseln verschleppt. Noch immer ist das Schicksal vieler offen. Ein Zwischenhoch sorgt heute für Sonne und zunächst für blauen Himmel. Teilweise bilden sich im Laufe des Tages Wolken. Im Süden am Alpenrand kann es Niederschläge geben, die bis in tiefe Lagen als Schnee fallen können. Es bleibt weiterhin noch kalt. Auch die Nacht zum Mittwoch wird wieder richtig kalt. Nachtfröste mit Temperaturen von -2 bis -4 Grad sind möglich. Erst zum Wochenende hin zeichnet sich ab, dass mildere Luftmassen hereinströmen. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 69 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke trugen mit einer sicheren elektrischen Leistung von knapp 24 Gigawatt um 12 Uhr zur Versorgung bei. Als extrem wackelig erwiesen sich wieder Wind und Sonne. Die 30.000 Windräder trugen lediglich mit gut 6 Gigawatt elektrischer Leistung um 12 Uhr zur Stromversorgung bei. Die Photovoltaikanlagen lediglich mit 28 Gigawatt. Am Abend war es dann mit Sonne und auch Wind vorbei. Da mussten dann fast 10 Gigawatt an elektrischer Leistung um 19 Uhr von den Nachbarn importiert werden, zu einem sagenhaften Preis von 164 Euro pro Megawattstunde. Abends wurde dann bei den konventionellen Kraftwerken der Dampfhahn aufgemacht und die Leistung auf 30 Gigawatt erhöht. Das geht eben bei Sonne und Wind nicht. Dennoch erzählt Habeck, das würde schon klappen. Und Kompetenzkanone Baerbock hat ja gesagt, das ist alles ausgerechnet. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.